Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wie am letzten Sonntag schon gesagt, werden wir uns als Gemeinde mit dem Thema Jüngerschaft auseinandersetzen. In diesem Jahr immer wieder mal werden wir etwas hören über das. Das Motto ist freudige Jüngerschaft. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Gott das Thema neu wieder will in einem grösseren Rahmen bei seinem Lieb Christi auf den Bildschirm wieder bringen. Ich habe mit verschiedenen Leuten schon geredet, von verschiedenen Orten auf der Welt, und es war interessant, wie sie mir das auch bestätigt haben. Ich habe einen Freund aus Indien, wo ich mit ihm war, wandern, hat er gesagt, er hat genau das gleiche Gefühl. Und ich glaube, es ist auch deshalb so, weil Gott nochmal eine grosse Ernte möchte einbringen auf dieser ganzen Welt. Das ist mein Eindruck. Wenn das Böse zunimmt, wenn die Dunkelheit zunimmt, dann wird das Reich Gottes zunehmen. Und Menschen werden offener werden. Und um die Ernte einzubringen, braucht es einen Haufen Erntearbeiter. Und ich glaube, das sind Jünger, Macher. Menschen, die Jesus nachfolgen und ein Bild für die Nachfolge sind. Und fähig sind, andere auch zu Jünger zu machen. Und für das sollen wir auch beten, für das sollen wir einstehen, dass sein Lieb, seine Brut parat wird. Wir als Gemeindeleitung werden das Buch lesen, wie letzten Sonntag auch schon vorgestellt. Für die, die es noch nicht gehört haben, sage ich es nochmal, vom Dallas Willard. Jünger wird man unterwegs. Wir werden immer ein Kapitel lesen und dann darüber austauschen. Ist ein bisschen herausfordernd, aber jetzt auch nicht erdrückend oder so. Er ist sehr einfach zum Lesen. Und ich möchte das euch auch empfehlen zum Kaufen. Es hat draussen noch 5 Stück. Ich möchte die eigentlich nicht wieder mit heimnehmen. Ihr könnt 20er Noten ins Kessel reinrühren. Und ich möchte es vor allem auch als Kleingruppe empfehlen, das zusammen als Kleingruppe zu lesen und darüber auszutauschen. So können wir das als gesamte Gemeinde in unserem Herz dann bewegen. Ich werde jetzt heute und dann in 2 Wochen nochmal darüber predigen, über Jüngerschaft und ein paar Grundlagen dazu legen. Warum eigentlich genau freudige Jüngerschaft und nicht einfach nur Jüngerschaft? Ich habe schon ein paar Mal festgestellt, als ich über das Thema predigt habe oder darüber geredet habe, dass bei den einen Leuten ein Druck entsteht, wenn sie das Wort hören, die Jüngerschaft. Sie denken, bei Jüngerschaft geht es darum, dass ich etwas leisten muss, etwas tun muss. Und weil sie etwas leisten müssen oder weil sie etwas tun müssen, heisst das, oder kann man rückschliessen, sind sie nicht genug gut, so wie sie sind. Und diesen Menschen fällt dann auch sehr schnell wieder ein Stein vom Herzen, wenn sie in der Kirche wieder mal hören, dass sie bedingungslos geliebt sind und gar nichts leisten müssen. Dann können sie wieder durchschnaufen. Ich denke darum, dass es wichtig ist, wenn wir über das Thema Jüngerschaft reden, dass es um eine freudige und aus der Freiheit aus entschiedene Nachfolge gehen soll. Ich denke nicht, dass Jesus oder Gott will, dass wir aus Druck raus, aus irgendwelchen Ängsten oder so, dass wir aus so einer Motivation raus ihm nachfolgen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Betonung hören von dem Ruf von Jesus. Wie hat Jesus seine Jünger gerufen? Wie war die Betonung eigentlich? Vielleicht könnt ihr euch das mal probieren, innerlich vorzustellen. Wie hat Jesus seine Jünger gerufen? Sehr entscheidend, dass wir den Ruf richtig hören, in seiner Betonung. Es gibt auf der einen Seite, gibt's wie Menschen, die hören den Ruf von Jesus sehr bedrohlich, so im Sinn von, wenn du mir nicht nachfolgst, wirst du verloren gehen, ewig verloren gehen. Das sind Menschen, die sehr starke Himmel- und Hölle-Weltsicht haben und sehr stark von dieser geprägt sind. Und sie sind eigentlich auch konsequent, weil die das so predigen, die sagen, hey, wenn es so ist, müssen wir den Leuten das sagen. Dann müssen wir ihnen sagen, dass sie verloren gehen, wenn sie Jesus nicht nachfolgen. Ich denke aber, dass Jesus selber nicht Menschen so ins Reich Gottes geholt hat. Dass Jesus nicht, er hat das Reich Gottes predigt. Und nicht irgendwie die Hölle, im wahrsten Sinn vom Wort, uns die Hölle heiss gemacht hat. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, das sind die Menschen, die hören den Ruf von Jesus mehr so als eine Option. Es wäre zwar gut, wenn du würdest Jesus nachfolgen, aber es ist auch nicht absolut wichtig oder notwendig. Und sie besinnen sich dann auch gerade sofort darauf, dass wir allein aus Gnade gerettet sind und gar nichts leisten müssen. So verhält der Ruf von Jesus schnell wieder Und sie können beruhigt wieder ihres Leben leben und ihrem normalen Alltag nachgehen. Ich möchte heute vorschlagen, dass wir den Ruf von Jesus einerseits als eine Einladung sehen. Als eine Einladung, die gesprochen wird voller Liebe. Und gleichzeitig als eine Einladung, die auch eine gewisse Dringlichkeit und Notwendigkeit hat. Um den Ruf von Jesus richtig zu hören, müssen wir die grosse Story anschauen. Das ist eigentlich immer eine gute Vorgehensweise. Das einzelne Wort kann schnell missverstanden werden, wenn wir nicht den Kontext kennen. Und wir müssen die grosse Story anschauen von Gott und dem Mensch, von Gott und Israel, um den Ruf einordnen und herauszufinden, wie ist denn der gesprochen worden, der Ruf. Es ist eigentlich immer eine gute Vorgehensweise, auch wenn wir die Bibel lesen. Dort kann ein einzelnes Wort, ein Vers, kann sehr schnell missverstanden werden, wenn wir nicht die ganze Bibel gut kennen. Und dazu ist es so wichtig, dass wir viel Bibel lesen, dass wir Zusammenhänge anfangen zu verstehen. Oder auch bei einer Person, ein einzelnes Wort kann sehr schnell missverstanden werden. Wenn du aber schon 10 Jahre mit einer Person zum Beispiel verheiratet bist, wirst du viel besser können verstehen, wie sie etwas gemeint hat oder genau. Darum ist es immer wichtig, den grossen Kontext anzuschauen. Und der grosse Kontext von dem Ruf von Jesus, das ist, den können wir herausfinden in der Bibel. Ich möchte ein paar Gedanken aufgreifen, die ich schon mal gebracht habe in einer Predigt, wo es um das Thema Evangelium gegangen ist. Ich möchte bei der Frage anfangen, wer ist denn der, der uns da ruft? Das ist recht entscheidend, wer uns ruft. Es ist nicht das Gleiche, wenn mich ein Chef ruft, ihm nachher zu folgen, oder ein Freund mich ruft, ihm nachher zu folgen, oder ein mächtiger, irgendwie Präsident von einem mächtigen Land mich ruft, oder irgendwie ein Imam. Es macht einen riesen Unterschied. Und wir müssen wissen, wer ist der, der mich da ruft. Das ist das Ziel von der heutigen Predigt, herauszufinden, wie Jesus uns gerufen hat, damit wir das für uns noch anwenden können. Oder richtig können verstehen und richtig auch können darauf reagieren. Ich möchte jetzt in die Zeit von Jesus eintauchen und uns den Kontext von ihm ein bisschen genauer anschauen. In der Geschichtsforschung wird oft angenommen, dass Jesus bei seinen Zeitgenossen als ein eschatologischer, vielleicht sogar als ein apokalyptischer Prophet wahrgenommen worden ist. Ich erkläre jetzt gerade, was das heisst. Jesus hat mit dem, was er gesagt und tun hat, mit dem, was er gemacht hat, an den jüdischen Erwartungen und Hoffnungen und auch an den Verheißungen angeknüpft. Praktisch alles, was er gemacht hat, hat total in den damaligen Kontext hineingepasst. Jesus tritt auf wie ein Prophet und er verkündigt, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Er tadelt die religiösen Führer, wie das praktisch alle Propheten gemacht haben. Er macht symbolische Handlungen. Er redet die Gleichnis, um das Reich Gottes zu erklären. Das ist alles sehr typisch gewesen für die Propheten. Wenn also Geschichtsschreiber von einem eschatologischen Prophet redet, dann meinen sie damit einen Prophet, der ankündigt, dass das, was schon prophezeit worden ist, jetzt kommt, jetzt anbricht. Eschatologie meint die Lehre von den letzten Dingen. Das, was verheißt ist, dass es wird kommen. Das ist die Lehre über das. Ich möchte jetzt auf die Erwartungen eingehen. Was sind die Erwartungen von den Juden? Was sind die Hoffnungen gewesen? Und da müssen wir Israel ein bisschen anschauen. Wir müssen Israel verstehen. Israel ist seit der Verschleppung nach Babylon nie mehr richtig frei gewesen. Sie sind eigentlich immer unter fremder Herrschaft gewesen, bis dann auch in die Zeit von Jesus hinein. Und das prägt natürlich ein Volk. Selbst dort, wo sie zurückgekommen sind, aus der Verschleppung nach Babylon, haben sie sich nicht als wirklich frei gewesen, als immer noch im Exil befindend gesehen. Und auch der Tempel, obwohl er wieder aufgebaut worden ist, nachdem er zerstört gewesen ist, er war nie mehr das, wie er vorher war. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht eingezogen, wie sie das von früher noch kennt haben. Die Shekina, wie das war mit der Wolkensäule in Ägypten, das ist nie mehr, Israel ist nicht mehr das Gleiche gewesen nachher. Und wir lesen in Nehemia 9, 36 bis 37 folgendes. Da sind sie schon wieder zurück vom Exil. Dann heißt's: Siehe, wir sind heute Knechte, ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Da sehen wir, dass sie zwar zurückgekommen sind, aber sich immer noch als im Exil befindend sehen. Immer noch unter fremder Herrschaft sind. Und den Israeliten ist auch klar gewesen, warum das so ist. Es ist wegen ihrem Ungehorsam, wegen ihrer Sünde. Und solange sie sich im Exil befinden, unter fremder Herrschaft befinden, hat Gott ihnen ihre Sünde noch nicht vergeben. Das ist für die Israeliten logisch gewesen. Mit dem Malachi, noch ein paar Jahre später, nach dem Nehemia, endet dann die Stimme auch von den Propheten. Er war der letzte Prophet gewesen, und dann gehen etwa 400 Jahre bis zur Zeit von Jesus vorüber. Und es redet einfach kein Prophet mehr. Bis dahin hat es immer Propheten gehabt. Und die Sehnsucht von Israel war riesig gewesen. Sie haben eine herrliche Berufung von Gott. Und sie befinden sich seit Jahrhunderten immer unter Knechtschaft. Sie sind meilenweit weg von dem, was Gott für sie gehabt hat. Und sie sehnen sich nach Befreiung von den bösen Heiden. Sie sehnen sich, dass Israel wieder gross wird unter den Nationen. Sie sehnen sich dann auch, dass all die Prophetien von Jeremia, Jesaja und Hesekiel endlich wahr werden. Was konkret sind ihre Hoffnungen gewesen? Ich möchte es vorschlagen und das zusammenfassen. Ihre Erwartungen. Gott befreit Israel von der heidnischen Herrschaft. Und rehabilitiert Israel, also macht Israel wieder gross, bringt wieder die Würde nach Israel. So wie er das schon beim Auszug aus Ägypten gemacht hat. Dort hat sich Gott unter den Völkern als der mächtige Gott erwiesen. Und Israel, hat gesagt, wir haben den wahren Gott, oder? Das ist die Herrlichkeit. Denn, und die hängen auch alle zusammen, die drei, Gott stellt den Tempel wieder her. Und zieht wieder mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Schechina dort ein und wohnt wieder mitten unter seinem Volk, so wie er das schon mit der Wolkensäule gemacht hat, dort mal in der Wüste oder in der Stiftshütte. Das war ihre Sehnsucht gewesen. Und drittens, Gott selber kommt wieder nach Zion und nimmt Herrschaft über Israel und über die ganze Welt ein. Mit dieser Herrschaft würde dann das Reich von Gott anfangen. Das war ihre Erwartung, ihre Hoffnung. Und Israel würde wieder als die dastehen, die im Recht sind unter den Nationen. Und wie würde das alles passieren? Es würde passieren durch den einen verheißene, von Gott gesalbte davidische Nachkommen. Ein König. Ein Messias, durch den Messias. Darum haben sie so gehofft, dass der Messias kommt, und es hat auch verschiedene Persönlichkeiten gegeben, die Geschichte, da kann man schauen, wo sich als Messias bezeichnet haben, wo probiert haben, verschiedene Sachen zu erfüllen, die in der Schrift gestanden sind, und alles ist gescheitert. Bis zu Jesus hin. Mit dem Messias würden wahrscheinlich ein Haufen von diesen Erwartungen in Erfüllung gehen. Der Messias würde militärisch, er würde eine Schlacht bringen, er würde eine Schlacht kämpfen und er würde sie von den Römern, dann bei der Zeit von Jesus, von den Römern befreien. Das war ihre Erwartung, wie wir auch schon ein paar Mal gehört haben da. Und jetzt kommen wir zu der Person von Jesus. Was macht er? Wer ist er? Mit welcher Autorität handelt er? Was sagt er? Was ist seine Botschaft? Und da müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen. Wir Christen sehen Jesus immer schon als Gott. Die Göttlichkeit von Jesus ist erst mit der Zeit entstanden, oder die Jünger haben erst einfach mit der Zeit erahnen, dass er auch Gott ist. Die Lehre, die ist sehr biblisch, aber man sieht eine Entwicklung innerhalb von der Schrift. Ich habe bis jetzt festgestellt, dass Jesus mit dem, was er tun hat und gesagt hat, verkündigt hat, an den Hoffnungen der Juden und an den Erwartungen angeknüpft hat und auch an den Prophezeiungen der Propheten. Und da würde ich jetzt ein bisschen genauer anschauen. Was konkret hat denn Jesus gemacht? Was war die Aussage von seinen Handlungen? Ich picke ein paar Beispiele raus. Wie schon gesagt, mit allem, was er gemacht hat, hat er an der jüdischen Symbolik angeknüpft. Das passt alles in den Kontext hin und das sind also nicht irgendwie zeitlose Wahrheiten gewesen, die er predigt hat, sondern es hat total mit dem Kontext zu tun. Es wäre interessant, auf jenste Gleichnis einzugehen. Teilweise verstehen wir die auch falsch, würde ich sagen. Wenn wir einen jüdischen oder messianischen Jude, könnte uns die noch viel besser erklären. Jesus knüpft an dieser Symbolik an, vom Tempel, von der Befreiung von der bösen Heiden, von der Herrschaft vom Zion aus und vom davidischen Nachkommen. Er knüpft dort an und bezieht das alles, all die Erwartungen, all die Symbolik bezieht er auf sich als Person. Wenn ich jetzt den gerade wieder zeige. So, als würde er die gesamte Berufung von Israel, als würde die Berufung in ihm zur Erfüllung kommen. So, als wäre Jesus selber Israel. Ich mache ein paar Beispiele. Jesus lässt sich taufen. Bei der Taufe haben die Juden unweigerlich an Exodus gedacht aus Ägypten, an Durchzug durchs Rote Meer. Jesus lässt sich taufen und damit dockt er an dieser Geschichte an. Danach wird er vom Geist in die Wüste geführt, genauso wie Gott Israel in die Wüste geführt hat. In der Wüste leidet er Hunger, genau wie Israel Hunger gelitten hat in der Wüste. Jesus wird vom Satan versucht in der Wüste, genau wie Israel vom Satan versucht worden ist in der Wüste. Und auch wie der Mensch am Anfang von der Schöpfung versucht worden ist. Doch Jesus bleibt standhaft. Auch als Jesus vom Teufel angegriffen wird unter seinen nächsten Nachfolger, vom Petrus, wo ihn will abhalten, den Weg zu gehen, wo er geht, bleibt Jesus standhaft. Jesus kämpft den Kampf, den Israel gekämpft hat. Er verbindet sich mit der Geschichte von Israel. All das, was er tun hat, das ist genau das, was Israel erlebt hat. Jesus bleibt Gott gehorsam. Er verkündigt das Reich von Gott, wie das Israel hätte sollen. Sie hätten sollen, den Heiden das Reich Gottes zu verkündigen, indem sie das Licht sind und Gott gehorsam sind. Jesus kämpft den Kampf, den die Juden erwartet haben. Er kämpft ihn nicht gegen die Römer, sondern er kämpft ihn gegen das Böse. Und er bleibt Gott gehorsam bis in den Tod hinein. Er besiegt das Böse, indem er Gott gehorsam bleibt. Interessant sind auch noch andere Vergleiche. Jesus nimmt zum Beispiel die gesamte Tempelsymbolik auf, wo die Juden hatten, und der Tempel, wie man das auch schon gehört haben, das ist eigentlich das zentrale Element bei den Juden. Wie macht er das? Wir lesen da einen Text dazu aus Johannes Kapitel 2. Da steht, und das Passa der Juden war nahe. Das ist das Fest gewesen, wo sie an Exodus sich erinnert haben. Und jetzt feiert Jesus das Abendmahl, das sehen wir dann nachher noch. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Da sehen wir den Tempel und seinen Zustand. Der symbolisiert oder zeigt den Zustand auch von Israel, wo korrupt ist worden, wo nicht ihre Berufung erfüllt haben, um Gott sichtbar zu machen, der Ort sein, wo Gott wohnt. Und da wird auch Gottes Zorn über dem Zustand sichtbar durch Jesus. Und er sagt dann, schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Jesus sagt da also eigentlich ein bisschen verschlüsselt Folgendes. Gottes Gericht steht über dem Tempel. An einer anderen Stelle prophezeit er auch die Zerstörung vom Tempel, was dann 70 Jahre später auch passiert ist. Und er sagt recht verschlüsselt, uns tut das der Johannes da erklären, dass er der eigentliche Tempel ist. Der Johannes sagt, er hat von seinem Körper geredet. Also Jesus sagt da eigentlich, ich bin der Ort, wo Gott wohnt. Ich bin der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Wo Gott sichtbar wird. Das, wo eigentlich Israels Berufung war. Sie sollen der Ort sein unter den Nationen, wo Gott sichtbar wird. Jesus bezieht die Symbolik und nimmt sie auf sich. Ein weiterer Ort, wo Jesus das macht, ist das letzte Abendmahl. Es war eben ein Tag vor dem Passa, wo sie das gefeiert haben. Und Jesus nimmt dort die Symbolik auf und sagt jetzt, ich bin das Brot. Mein Körper ist das Brot. Und der Wein, der ist mein Blut. Er deutet die Geschichte, das, was passiert ist, wo Israel so geprägt hat vom Auszug aus Ägypten, und bezieht sie auf sich. Er sagt, eigentlich damit auch wieder ein bisschen verschlüsselt, ich bin der wahre Auszug aus Ägypten. Ich bin das Lamm und so weiter. All das, was da drinnen ist, bezieht er auf sich. Es gibt ihm noch viel zu zeigen, wie Jesus die gesamte Geschichte von Israel auf sich bezieht. Und Jesus erfüllt sie. Er erfüllt die Berufung von Israel und er erfüllt auch die Berufung, die wir gehabt hätten. Er ist der wahre Israelit. Er ist der Mensch, wo du und ich hätten sollen sein. Er ist Gottes Ebenbild, Gottes Abbild. Er ist Licht für die Welt und die Schöpfung. Er war dem Vater gehorsam bis in den Tod hinein. Wer ist also Jesus? Wer ist der, der uns ruft, ihm nachzufolgen? Er ist das wahre Abbild von Gott. Wer ihn sieht, sieht Gott. Er ist der zweite Adam. Er kommt von Gott und ist gleichzeitig Mensch. Mit ihm offenbart Gott am Mensch, wie er eigentlich das Leben für uns vorgestellt hat. Und gleichzeitig erfüllt er das, wozu wir berufen worden wären. Er ist die ominöse Person, wo Propheten darüber geredet haben. Er ist der Messias, er ist der verheißene König, der Herr von dieser Welt. Und der König, der bringt sein Reich mit sich, seine Herrschaft. Und er ruft dich, ein Teil zu sein von dieser Herrschaft, ihm treu zu sein, ihm nachzufolgen. Er ruft dich so, lernen zu leben, wie er gelebt hat. Er vergibt dir deine Schuld, weil er selber in seinem Sohn die böse Konsequenz auf sich genommen hat. Er hat das, wozu Israel berufen worden ist und wozu auch du berufen worden bist, erfüllt. Damit du frei bist, ihm nachzufolgen. Jetzt haben wir uns so Jesus vor Augen gemalt, wie ihm eigentlich alles von dieser Geschichte, von Israels Berufung, alles in ihm zum Zentrum kommt. Und wer er ist der Herr von dieser Welt. Und ich möchte dich fragen, in Anbetracht von dem, wer Jesus ist, hast du dich schon entschieden, ihm nachzufolgen? Ihm gehorsam zu sein wie Jesus bis in den Tod? Wenn du das willst, kannst du innerlich eine Antwort geben und sagen, ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Nachfolge ist das, was Gott von uns möchte. Und nur weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, heisst das nicht, dass er unsere Nachfolge nicht mehr will. Deine Nachfolge, dein Versuchen nach Gottes Willen zu leben, ist der Ausdruck von deiner Liebe und Treue zu ihm. Jesus hat mit seinem Leben, mit seiner Treue bis in den Tod, mit seinem Opfer die Grundlage gelegt für dich, aber nicht dafür, dass du gleich weiterleben kannst wie bis jetzt. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, wenn wir uns Jesus als den König vor Augen halten, als den mächtigen Herr, dann sollten wir nicht leichtfertig mit seinem Ruf umgehen, uns nachzufolgen. Israel hat nur die Berufung gesehen für sich, ihre Auserwählung. Sie wollten herrlich sein unter den Nationen. Genau das Problem war, sie haben ihre Berufung nicht wahrgenommen, Licht von dieser Welt zu sein. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur unsere Privilegien sehen und das sehen, wo Gott für uns hat. Wir müssen auch unseren Auftrag sehen. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder demütigen unter die Herrschaft von Gott und uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Und dabei ist es auch wichtig, es ist immer schwierig, wenn es um Jüngerschaft geht, die Linie zu treffen. Es ist eine Herausforderung und wir sind gerufen von einem König und gleichzeitig ist es ein Ruf voller Liebe. Und es ist das Schönste, ihm nachzufolgen. Es ist nicht einfach nur Last. Es ist echt befreiend, wenn wir ihm nachfolgen können. Ja, ich glaube, dass Gott sein Lieb nochmal neu ruft, ihm nachzufolgen. Ich bete noch. Herr, du bist der, der ruft, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir diesen Ruf dürfen richtig hören. Du siehst, wo jeder Einzelne steht von uns. Ich weiss nicht, ob ich den Ton heute richtig getroffen habe, aber du kannst rufen, Jesus. Du kannst die Menschen rufen im richtigen Ton. Und ich bitte dich, dass wir die Liebe dürfen hören in dem Ruf innen von dir. Und dass wir gleichzeitig aber auch dürfen die Dringlichkeit und Notwendigkeit sehen. Dass wir nicht leichtfertig mit dem Ruf vom mächtigsten Herr von dieser Welt umgehen. Ja, du möchtest uns Leben in Fülle geben. Und du hast es deinen Jüngern versprochen. Aber das Leben ist nur in deiner Nachfolge zu finden, unter deiner Herrschaft, in deinem Reich. Ich bitte dich, dass du uns offenbarst, was du alles hast für uns. Dass du uns ziehst, dass wir nicht mit Druck zu dir kommen, sondern mit einer Sehnsucht. Ruf du uns ganz persönlich, dir nachzufolgen. Da bitte ich dich drum. Amen.